Ja, ihr Lieben, wie das immer so bei namentlichen Begrüßungen ist, habe ich natürlich was vergessen. Der Bischof Schäffler, der guckt mich gerade so lieb an, der Siegfried, ist auch unter uns. Und die meisten des aktiven Vorstands haben es sich nicht nehmen lassen. Ich habe mich gerade noch mal mit dem Bischof abgestimmt. Wir sind über 1400 Menschen heute Morgen hier in dieser Halle versammelt. Das ist schon eine erfreuliche Angelegenheit. Und wir alle sind hierher gekommen, um zunächst einmal zu gedenken. Ich habe das vorgelesen. Im Hebräerbrief heißt es so schön: Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Das ist es, was wir tun. Wir gedenken zunächst einmal derer, mit tiefer Dankbarkeit übrigens und großer Achtung, die aufgestanden sind für die Wahrheit, die in höchster Bedrängnis war, wie wir wissen, verbogen schon. Und das hat einen hohen Preis gekostet. Ich will nur mal stellvertretend die Apostel Kuhlen, Dunkmann und Demel nennen, die an dem besagten 23. Januar vor 50 Jahren eigentlich mit Schimpf und Schande aus der Neuapostolischen Kirche ausgeschlossen wurden. Sie haben alles riskiert. Ihre Anstellung, ihr geregeltes Einkommen, im Grunde alles. Und sie haben auch alles verloren. Wir wissen das. Es ist dieser Tag eigentlich dazu geeignet, Ihnen ein herzliches Dankeschön zu sagen. Aber nicht nur Ihnen. Ich habe schon den Zeitzeugen Bischof Kloss erwähnt. Bischöfe, Ältesten waren ja mit in Frankfurt, haben sich an die Seite der Apostel gestellt, sind ebenfalls für die Wahrheit eingetreten. Auch ihrer gedenken wir mit großem Respekt. Dann hat es eine ganze Reihe von Brüdern gegeben. Immer wieder bekommt man diese abenteuerlichen Geschichten erzählt, wie sie ausgeschwirrt sind, sich mit Faltblättern und Informationsmaterial aufgestellt haben, um so viele wie möglich auf den Pfad der Wahrheit zu bekommen. Auch ihrer gedenken wir an diesem Tag mit Dankbarkeit. Und dann gibt es eine große Anzahl von Brüdern und Schwestern, die mit unendlichen Kämpfen, mit schweren seelischen Nöten sich durchgerungen haben, sich ja entscheiden mussten und sich auch für die Wahrheit entschieden haben. Und nicht nur das. Ihrer bedingungslosen Hingabe verdanken wir, dass so kurz nach dieser schrecklichen Trennung wieder Gemeinde gebaut werden konnte. Und das nicht nur unter Glaubensaspekten, sondern es konnte wieder Stein auf Stein gelegt werden. Gemeinden fanden wieder Heimat, es konnten Räume angemietet werden. All diesen Brüdern und Schwestern, von denen viele noch unter uns sind, gebührt an diesem Tag nicht nur unsere Anerkennung, sondern unsere Dankbarkeit. Es gibt unter uns Brüder und Schwestern, die noch immer unter dieser Trennung leiden, die ja nicht nur Gemeinden gespalten hat, die nicht nur mitten durch Familien gegangen ist, sondern an der sogar Ehen zerbrochen sind. Nicht hoch genug kann eingeschätzt werden, was wir eurer Standhaftigkeit verdanken, die ihr durchgehalten habt, durch all diese schlimmen Zeiten hindurch, mit dem Effekt, dass wir in Freiheit aufwachsen konnten. Zum Jahresämterdienst hat Apostel Knaut gesagt: Nur der weiß die Freiheit zu schätzen, der weiß, wie es in der Gefangenschaft ist. Eingeengt, gezwängt in menschliche Vorstellungen und Dogmen. Die Männer, die uns während dieser 50 Jahre vorangegangen sind, haben einen Prozess in Gang gesetzt, der vor etwa 20 Jahren seinen ersten Niederschlag in den Glaubensbüchern gefunden hat. Es hat dieser Prozess der Bereinigung der Lehre gegeben. Und auch Ihnen, viele der Apostel, die daran gearbeitet haben, sind ja noch unter uns. Auch Ihnen gebührt an diesem Tag unser Respekt und unsere Achtung vor dieser riesigen Arbeit, die Sie da geleistet haben. Und so darf man wirklich sagen, wir stehen auf Ihren Schultern. Dieser Prozess, der in Gang gekommen ist, ist noch nicht zu Ende. Die Frage ist natürlich, wenn wir den Jugendchor aufgreifen mit dieser Frage, wohin sollen wir gehen? Nur du hast Worte ewigen Lebens. Dann ist natürlich die Frage, kann unter der Führung dieses Gewaltigen, dieses Genialen, dieses wunderbaren Gottes ein Weg überhaupt jemals zu Ende sein? Ist es nicht so, dass wenn wir wirklich seiner Führung gehorsam Folge leisten wollen, dass das ein Prozess ständiger Korrektur, des immer wieder Bußetuns, des immer neu nach Führung Fragens ist? Dieser Prozess, den unsere Vorväter begonnen haben, ist noch im Gange. Und dazu lese ich ein zweites Textwort aus dem 8. Kapitel des Johannesevangeliums, und zwar dort die Verse 31 und 32, ein Wort des Sohnes Gottes. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist es, was diese Männer, diese Geschwister in dieser Umbruchphase getan haben. Sie sind an dem Worte Jesu geblieben. Sie haben diesem Wort Gottes, wie Petrus es mal gesagt hat, mehr gehorcht als Menschen. Haben herbe Verluste in Kauf genommen. Haben diesen guten Kampf des Glaubens gekämpft. Das ist uns Vermächtnis und Erbe. Und wir möchten diesen begonnenen Weg, der kein anderes Ziel hat, als dass Wille Gottes sich bahnbreche in uns, in unseren Herzen und in dieser Kirchenabteilung, in der wir leben dürfen. Es ist dann immer die Frage, frei denn, wenn wir frei werden sollen, wovon? Und frei denn, wofür? Ich habe hier ein paar Punkte aufgeführt, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Da, wo wir der Führung Gottes Folge leisten, werden wir frei von den Zwängen nicht mehr hilfreicher Traditionen. Ihr wisst, wie lähmend es sein kann, wenn man, ohne über Dinge nachzudenken, ohne Strukturen zu hinterfragen, handelt, weil das immer so war. Da ist es wichtig, dass wir frei werden für die Wegführung Gottes, dass er das Sagen hat und er die Richtung unseres Weges bestimmen kann. Wenn wir so unter der Führung des Heiligen Geistes sind, dann werden wir allerdings auch frei von den Strömungen des Zeitgeistes und von modischen Modernismen und frei für die standhafte Bewahrung kostbaren Glaubensgutes, das uns allen gemeinsam unverzichtbar ist. Und dann sind wir auch frei für das Festhalten an guten, an hilfreichen, an förderlichen Traditionen. Der Geist Gottes, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, macht auch frei von menschlichen Spielregeln und Dogmen. Das ist ein Prozess, der seine Zeit dauert. Aber dadurch werden wir frei für immer weiterführende, tiefer gehende Wahrheiten, die uns zugesagt sind, dass der Geist Gottes uns von einer in die andere führen will. Da, wo Gott sich Bahn bricht, in unsere Herzen hinein, nicht nur in die der Kirchenleitung, da macht er uns frei von der ebenfalls lähmenden Fixierung auf das ordinierte Amt. Die Untätigkeit mancher Geschwister besteht eigentlich darin, dass sie sagen, das ist ja Aufgabe der Brüder. Es ist ganz wichtig, dass wir frei werden für die dankbare Würdigung der Amtsgaben, die Gott der Gemeinde schenkt. Aber auch frei dafür, unsere eigenen geistlichen Gaben zu entdecken und sie in den Dienst dieser Sache Jesu Christi zu stellen. Und das wiederum erfordert, dass wir neue Wege finden, dass wir neue Strukturen finden, dass wir unsere Gaben, die wir als Bruder und Schwester in der Gemeinde mit auf die Lebensreise bekommen haben, damit sie der ganzen Gemeinde dienen, dass wir Freiräume dafür schaffen. Lasst uns da, ich lade euch ein, gemeinsam unterwegs sein und uns von Gott führen lassen. Wichtig ist auch, dass diese Freiheit, die wir gelingen, wenn wir am Worte Christi bleiben, uns frei macht, unseren Glauben an Menschen zu binden. Wie oft ist das in der Christenheit schon geschehen? Mit bösen Folgen. Wir müssen frei werden, uns frei machen lassen für die bedingungslose Bindung an Christus. Er ist das Haupt der Gemeinde. Frei, und da sind wir schon, Gottlob, ein weites Stück Wegs gekommen. Frei macht uns der Geist Gottes auch von eigenbrötlerischem Sektierertum. Dass das Anderssein kultiviert, alleine schon für Qualität hält. Lest im Glaubensbuch nach. Der Geist Gottes macht frei dazu, dass wir uns freuen dürfen über Brüder und Schwestern, die Christus zu ihrem Herrn gemacht haben. Dass wir sie achten. Und da, wo wir frei werden, ihr Lieben, von eitler Selbstüberhebung, man müsse also schon in der richtigen Kirche sein, wenn man nicht verloren haben will. Frei von dieser Selbstüberhebung, von diesem Alleinvertretungsanspruch macht der Geist Gottes macht frei. Er will, dass allen Menschen geholfen wird. Und wir werden frei dadurch, dafür mit anderen Christen gemeinsam in dieser immer gottloser werdenden Welt für Jesus Christus einzutreten. Wir freuen uns sehr, gemeinsam, denke ich, tun wir das, über die Schritte, die schon haben, getan werden können im Zusammenspiel mit den Pro-Christ-Veranstaltungen, mit der Evangelischen Allianz, mit den Gesprächen auch, mit der Mutterkirche, der Neuapostolischen Kirche. Gemeinsam für Christus unterwegs zu sein, ist unser Anliegen. Ich habe in Aussicht gestellt, ihr Lieben, und ich freue mich darauf, zwei Zeitzeugen zu hören. Wir werden jetzt zunächst ein Gemeindelied singen, und zwar den ersten und dritten Vers des Liedes Nummer 2 aus dem Programmheft. Den ersten und dritten Vers. Und dann bitte ich den Bischof Kloss, uns zu dienen.